Vielen Dank, Angelika. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Und ich möchte einfach nochmal Danke sagen. Danke zum einen, der Ingo hatte mich vorhin darauf aufmerksam gemacht. Ich muss sagen, ich bin gestern gar nicht um die Ecke gegangen. In Köln sagt man ja, da gab es ja früher die Heinzelmännchen. Ne? Also ich denke, zumindest die Hiesigen, die kennen das. Also irgendjemand von euch, vielleicht auch nicht hier, war so freundlich und hat den Bauschutt weggebracht, der hier immer lag. Ah, ich bekomme einen dezenten Hinweis mit einem Fingerzeig. Also Rainer, vielen herzlichen Dank, dass du das gemacht hast. Das ist prima. Ich denke, das ist ein Applaus wert, weil wir überlegen schon so lange, ach, ne, kennt ihr ja, der kölsche Mystizismus, ne, man müsste, ne, also wer erbarmt sich denn mal dieses Haufens, jetzt ist er weg, super. Aber danke auch für euch, dass ihr hier seid in all eurer Vielfältigkeit, auch Cornelius mit deiner Frau und Bekannten, schön, dass ihr hier seid, wir freuen uns, aber auch schön, dass Gesa, dass du hier bist nach so einer Mini-Tournee, die sicherlich anstrengend war. Schön, dass du da bist und uns unterstützt. Auch danke für die, die sich gestern die viele Mühe gemacht haben und draußen so eine kleine Dankeschön-Feier ja, organisiert und gestaltet haben. Für die, die bei der Renovierung der Wohnung geholfen haben. Vielen Dank auch dafür. Und einfach danke für eure Vielfältigkeit. Dass wir immer wieder auch uns freuen dürfen, wenn wir uns sehen, auch wenn wir vielleicht hier und da unterschiedliche Meinungen haben oder Ansichten. Es ist schön, dass wir miteinander verbunden sind. Miteinander verbunden in dem, von dem wir eigentlich den ersten Teil des Gottesdienstes schon eine Menge gehört haben, von dem wir gesungen haben, von dem wir aus der Bibel gehört haben. Die heutige Predigt, die steht unter einer Überschrift und die lautet, der Herr will nicht Bewunderer, sondern Nachfolger. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, wir sind als Christen sicherlich manchmal solche, die staunen über das, was Gott für uns tut und auch, was er getan hat. Wir bewundern ihn. Aber ist das wirklich alles? Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard, der hat mal folgenden Satz gesagt und der passt eigentlich ganz gut zu dem Thema. Der Bewunderer, der lässt sich durch den Gegenstand seiner Bewunderung nicht bewegen, sondern er begnügt sich mit einer distanzierten Haltung des Beobachters. Wenn man jetzt dieses Thema auf Jüngerschaft, auf unsere Nachfolge in den Fußstapfen des Herrn Jesus einmal umkehrt, dann finden wir zwei wesentliche Merkmale, ohne die man dem Sohn Gottes überhaupt gar nicht folgen kann. Zum einen, Nachfolge ist nicht Ausdruck von Abstand, sondern Nachfolge ist Ausdruck von Nähe, von einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Und zum anderen, Nachfolge hat Auswirkungen. Nachfolge setzt Bewegung frei, in uns, aus uns heraus. Oder anders, um es anders zu formulieren, in den Fußstapfen Jesus zu leben, das berührt unser Sein und unser Tun als Christen. Unser Sein, das meint unsere Berufung als Kinder Gottes. Etwas, das ewig gilt und das von Gottes Seite her auch beständig so bleibt. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, so heißt es in seinem Wort. Und unser Tun, das ist die andere Seite, das meint unsere Beauftragung. Die Beauftragung, die Werke Jesu durch unser Leben geschehen zu lassen. Etwas, das sich auch durchaus im Laufe unseres Lebens verändern kann. Zum Beispiel, wer einmal Mitarbeiter in der Jugend war oder in der Kinderarbeit, der muss das wahrscheinlich nicht sein Leben lang tun, sondern irgendwann ist er vielleicht auch aus dem Alter raus, wo er hinter Kindern herlaufen kann. Die Basis für unser Sein, die Basis für unsere, das Sein ist die Basis für unsere Nachfolge. Und das Tun ist die Folge daraus. Wir sind beauftragt, etwas für Gott zu tun, weil wir berufen sind, etwas zu sein und nicht umgekehrt. Ich werde im Verlauf der Predigt noch weiter darauf eingehen. Wir müssen also in Wirklichkeit nicht etwas tun, um jemand zu sein. Und wir wissen, und das ist leider auch in der christlichen Welt so, dass es viele Menschen gibt, die glauben, dass sie sich die Liebe Gottes durch gute Werke verdienen müssen. Das ist sehr schade und das ist sehr traurig. Und wir wissen aus Gottes Wort, dass es nicht so ist. Sondern nur wenn wir fest in unserem Sein gegründet sind, dann wird daraus auch das Tun erwachsen. Dann werden wir gute geistliche Früchte tragen. Vollmacht, also das, was unsere Mitarbeit zum Segen werden lässt für andere, das wächst letztendlich ja nicht aus irgendeinem theoretischen Wissen heraus, sondern es kommt durch eine intensive Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus. Das heißt, Leben in den Fußspuren des Herrn Jesus, ihm nachzufolgen, das beinhaltet beide Aspekte. Auf der einen Seite das Sein und auf der anderen Seite das Tun. Und genau von diesem Thema handelt der Text, den die Angelika uns heute vorgelesen hat, aus Markus 3, die Verse 13 bis 15. Und die wollen wir heute in den Mittelpunkt stellen. In diesen drei Versen finden wir einen Bericht über die Berufung oder die Beauftragung der sogenannten 12 Aposteln. Der Herr Jesus, so haben wir gelesen, wählt aus der Menge seiner Jünger, seiner Nachfolger genau diese Gruppe aus. Und diese 12, die befähigt er mit besonderen Leitungsfunktionen, mit besonderen Fähigkeiten. Wenn wir diese Begebenheiten im Kontext der Evangelien sehen, dann finden wir, dass im Lukas-Evangelium auch davon berichtet wird, und diesem Ereignis geht eine Zeit des Gebets voraus. Ich denke, ein wichtiger Hinweis, gerade in Bezug auf das Treffen von Entscheidungen. Und wir können uns gut vorstellen, dass der Herr Jesus mit seinem Vater im Himmel genau dieses Thema bewegt hat, besprochen hat. Wen soll er auswählen? Wen soll er beauftragen? Wir finden in diesem verlesenen Text diese beiden Grundaspekte der Nachfolge wieder. Auf der einen Seite die Berufung zum Sein. In Vers 14 heißt es, damit sie bei ihm seien. Und auf der anderen Seite finden wir die Beauftragung zum Tun. Im zweiten Teil von Vers 14 und im Teil 15, sie sollen losziehen und die Botschaft des gekommenen Reiches Gottes predigen und okkult Belastete befreien. Und im Vers 15 dann die Bevollmächtigung, also die Ermächtigung, im Namen des Herrn Jesus zu sprechen und zu handeln. Und das ist sozusagen das Bindeglied zwischen dem Sein und dem Tun. Und als Bindeglied haben wir die Bevollmächtigung. Aus dem Sein, aus der engen Beziehung zum Sohn Gottes, wird dann das Tun in seinem Namen. Ich denke, ohne diese drei wesentlichen Aspekte hätten sie das, was sie danach getan haben, überhaupt gar nicht tun können. Sie hätten sich lächerlich gemacht. Das sind zwei Seiten einer Medaille mit dem Namen Nachfolge. Und diese beiden Seiten, das kennen wir von jeder Münze, von jeder Medaille, die gehören einfach zusammen. Die kann man nicht voneinander trennen. Und das ist auch wichtig, denn trennt man das eine von dem anderen, dann wird es auf Dauer sehr einseitig, auch im geistlichen Sinne. Denn stellen wir uns das vor, wenn jemand auf der einen Seite immer nur bei Gott, beim Herrn sein will, um zu empfangen, zu empfangen, zu empfangen und noch mehr Trost und noch mehr Heilung und noch mehr und noch mehr und noch mehr, aber gar nicht bereit ist, das Empfangene weiterzugeben, der bringt letztendlich sich selber und auch die anderen, denen er gar nichts weitergibt, eine Menge Segen letztendlich, eine Menge Dinge, die ihm Gott in die Hand gegeben hat, ohne dass er sie weitergibt. Und das ist ein Prinzip, was wir interessanterweise auch in Gottes Schöpfung entdecken können. Und ich fand das so interessant. Wir haben am Dienstag in der Bibelstunde, da waren wir in Israel und wir standen da so vor dem Jordan und der Cornelius hat auch erzählt, er war schon mal da. Und wenn das aber schon so lange her ist, viele Dinge hat man vielleicht gar nicht so gesehen, wie die Bibel uns das berichtet. Aber gerade wenn wir an dieses Land denken, dann finden wir es ein schönes Beispiel, nämlich das Tote Meer. Ich denke, jeder kennt das, das ist sehr anschaulich. Und das ist ein Gewässer, das hat nur einen Zulauf, aber keinen Ablauf. Und wir wissen alle, was das Resultat ist. Dort gibt es kein Leben. Also wer immer nur empfängt, 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 aber das nicht weitergibt, der kann auch keinen Segen Gottes weitergeben. Aber es gibt auch das andere Beispiel. Stellen wir uns vor, da ist jemand, der sucht nie die Nähe des Herrn, sondern er ist vielleicht immer nur für ihn unterwegs. Er will Aktion zeigen, er will etwas praktizieren, christlichen Aktivismus. Und allzu häufig muss man dann feststellen, dass er geistlich leer wird und nicht wirklich Frucht entsteht. Weil vielleicht das Ganze ohne die Vollmacht des Herrn Jesus passiert. Denn ohne, dass er die Vollmacht gibt, werden wir nichts bewirken können. Und da gibt es ein anderes Beispiel zu, nämlich genau das Gegensatz, der Gegensatz vom Toten Meer. Stellt euch einfach einen Stausee vor, der Wasser staut. Und dieser Stausee wird immer nur abgelassen. Also immer nur etwas abgeben, abgeben, abgeben. Und wir wissen alle, was dann passiert. Irgendwann ist dieser See leer und auch dort wird das Leben, das dort einst war, verschwinden. Das sind vielleicht nur hinkende Beispiele, aber ich denke, wir können uns sehr gut vorstellen, dass auf Dauer nur beides funktioniert. Das richtige Gleichgewicht zwischen Sein im Herrn Jesus und dem, was wir durch ihn tun können, nur das führt letztendlich dazu, dass Gott seinen Segen schenkt, dass wir seinen Segen weitergeben können. Das hört sich in der Theorie gut an. Ich denke aber, dass wir alle, und ich schließe mich da hundertprozentig mit ein, für uns selber eine Antwort finden müssen. Wo haben wir vielleicht eine ungesunde Schlagseite, wie ein Boot, das so auf einer Seite ein bisschen tiefer liegt wie auf der anderen? Und was kann mir persönlich vielleicht helfen, das Ganze wieder in ein Gleichgewicht zu bekommen? Wir wollen uns im weiteren Verlauf heute zunächst mal auf die Frage oder diesen Aspekt oder diese Seite der Medaille des Seins fokussieren. Denn wir haben gesehen, das Sein ist auf der einen Seite die Basis für unser Tun. Und wenn die Basis, wenn das Fundament nicht stimmt, dann kann man die tollsten Sachen darauf bauen. Auch dieses Gleichnis aus der Bibel kennen wir von unserem Herrn Jesus. Wenn das Fundament nicht stimmt, dann wird das unter Umständen ganz schnell vorbei sein. Wie mit dem Haus, was dem Sturm nicht standhalten konnte, weil das Fundament nicht gestimmt hat. Wir alle sind berufen zum Sein bei ihm. Und dieses Sein bei ihm, das ist nicht irgendetwas, sondern das ist ein Herzensanliegen Gottes. In dem ersten Vers unseres Predigttextes, den die Angelika gelesen haben, da steht da noch eine ganz andere, wichtige Aussage, die gerne überlesen wird und die man gerne auch missachtet. Dort heißt es, er berief zu sich, die er wollte. Der Herr will die Gemeinschaft mit dir. Das ist nicht so, dass wir gerade noch so geduldet sind bei ihm, sondern er ist es, der uns haben will. Und ich denke, das können wir uns alle immer wieder sagen, vielleicht auch in einer Zeit, wo wir traurig sind, wo wir uns vielleicht verlassen fühlen. Ich bin von Gott gewollt. Das gilt für jeden Menschen, das dürfen wir uns immer wieder sagen und ich denke, das kann uns Mut machen. Das ist keine Nebensächlichkeit, sondern es drückt aus, wie groß die Sehnsucht des Vaters im Himmel ist, Gemeinschaft mit uns zu haben. Was nicht zuletzt darin mündet, dass er seinen einzigen Sohn in diese Welt gesandt hat, damit diese Gemeinschaft mit diesem heiligen und gerechten Gott wieder möglich wird. Und dieses Herzensanliegen Gottes, das finden wir letztendlich überall in der Bibel. Denken wir an den Anfang der Bibel, wo Gott ein Garten Eden schuf, ein Ort von Gott geschaffen, um mit dem Menschen dort zusammen zu sein. Und denken wir an das Ende der Bibel. Dort wird es ein neues Jerusalem geben, die Stadt Gottes. Auch von der wissen wir, dass Gott dort ewig unter den Menschen wohnen wird. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Ich denke, das ist eine wunderbare Tatsache. Gott möchte Gemeinschaft mit uns haben. Danach sehnt er sich. Und deshalb, denke ich, tut es ihm oft so weh, wenn Menschen dieses wunderbare Angebot, das er ihnen macht, nicht annehmen. Und genauso tut es ihm weh, wenn Menschen, die sich für ihn entschieden haben, die Ja gesagt haben in ihrem Leben, jawohl, Herr Jesus, ich möchte zu dir gehören, wenn sie gar nicht den Wunsch haben, bei ihm zu sein. Aber dieses nah beim Herrn Jesus zu sein, in ihm, das ist nicht nur irgendwie eine Sehnsucht oder irgendein Wunsch, sondern das Ganze hat auch sehr praktische Ausführungen. Und ich denke manchmal, dass wir uns dessen gar nicht so bewusst sind. Also zumindest kann ich das von mir so sagen. Vier Aspekte zu diesem Gesichtspunkt, bei ihm zu sein. Zum einen, wenn man dort ist, wo man hingehört, am richtigen Platz, dann schenkt das eine innere Zufriedenheit. Und diese innere Zufriedenheit, wenn man merkt, man ist angekommen, man ist da, wo man hingehört, das ist durch nichts anderes zu ersetzen. Und das ist eben nicht nur der Fall, wenn man vielleicht den richtigen Partner für sein Leben gefunden hat oder wenn man einen Arbeitsplatz hat, der zu einem passt, sondern es betrifft insbesondere auch dort zu sein, wo man bei Gott angekommen ist. Ein zweiter Aspekt. Wenn wir beim Herrn sind, dann werden wir auch dort durch ihn die entsprechende Veränderung bekommen. Ihr kennt das alle, wir als Menschen sind nicht perfekt. Aber Gott möchte uns umgestalten. Er möchte, dass wir mehr und mehr ihm gleich werden, uns an ihm ein Beispiel, ein Vorbild nehmen. Und diese Veränderung, die wir benötigen, die bekommen wir nur dort oder die bekommen wir nur dann, wenn wir ganz nah bei ihm sind. Und das Ganze mehr oder weniger so ganz nebenbei. Denn der Heilige Geist, der möchte an uns wirken, er möchte uns umgestalten. Aber ohne die Nähe zu ihm wird das nicht funktionieren. Und stellt euch einmal vor, wie wäre zum Beispiel die Geschichte der Christenheit oder auch die Geschichte dieser 12 Apostel verlaufen, wenn sie einfach da geblieben wären, wo sie waren, wenn sie so geblieben wären, wie sie waren, wenn Gott sie nicht umgestaltet hätte, sie nicht hätte gebrauchen können, wenn sie so geblieben wären, wie zum Zeitpunkt ihrer Berufung. Ich denke, die Apostelgeschichte wäre anders gelaufen oder möglicherweise wäre da gar nichts gelaufen. Aber ein beständiges und ein Leben in der Gegenwart Gottes, das ist das beste Mittel, dass er uns immer wieder auch korrigieren kann. Aber auch, dass er uns aufbauen kann, dass er uns Mut machen kann, dass er uns an seine Hand nimmt. Weil wir nämlich dann wissen, dass wir den besten Seelsorger für unser Leben bei uns haben. Und das ist wunderbar. Ein dritter Aspekt. Als Christen sind wir darauf angewiesen, dass wir seine Stimme hören, dass wir auf ihn hören. Aber wie sollen wir seine Stimme hören und auch seinen Auftrag, seine Berufung für uns, wenn wir gar nicht bei ihm sind? Wir wissen das alle. Ich meine, heute mit den modernen Möglichkeiten, mit Teams und Handy, kann man tausende Kilometer weg sein, man kann sich doch hören. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ich nicht in der Gegenwart bin, dann kann ich ihn nicht hören. Und ich denke, in seiner Gegenwart zu sein, das heißt nicht, dass das so ein geistlicher Dauerschlaf ist, sondern das heißt, dass wir durch das Hören auf ihn, auf seine Stimme, auch bevollmächtigt werden, für ihn etwas zu tun. Ein vierter Aspekt. Wir alle sind auch als Christen gerade heute in dieser Zeit immer wieder Angriffen ausgesetzt. Wir kennen das alle, wo Dinge laufen, wo wir wirklich nur mit dem Kopf schütteln können, wo man schlecht über Menschen redet, wo Unrecht geschieht, wo man uns anfeindet für unsere Haltung. All das müssen wir erleben. Aber wir können feststellen oder festhalten, dass es keinen besseren Schutz vor solchen geistlichen Angriffen gibt, als bei ihm, in ihm gegründet zu sein. In der Gegenwart Gottes, da kann uns Satan nichts anhaben. Aber wenn wir uns von ihm entfernen, dann sind wir vielleicht allzu oft leichte Beute für Anfechtungen, die von außen kommen. Ich denke, diese vier grad genannten Punkte machen uns deutlich, wie wichtig es ist, wie notwendig bei ihm zu sein. Und ich denke, jeder von uns muss sich auch da die Frage stellen, wenn das wirklich so wichtig ist, warum fällt es mir manchmal so schwer, nah bei ihm zu sein? Ich denke, dafür gibt es gute Gründe. Vielleicht denken wir manchmal als gläubige Menschen, da ist das vielleicht so eine Art Luxus. Oder vielleicht sind wir auch Menschen, die gar nicht so gefühlsmäßig geprägt sind und die das, was wir vielleicht in der Anbetungszeit erleben, wo wir denken, Mensch, ich brauche das gar nicht. Ich bin ja einfach, auch ich als Ingenieur, ich bin ja so ein rational denkender Mensch, das können andere machen, ich brauche das nicht. Aber ich denke, wir als Christen haben das wunderbare Vorrecht und deswegen habe ich das auch eingangs gesagt, wir sind so vielseitig und genauso vielseitig sind die Möglichkeiten, die Gott uns schenkt. Denn um ehrlich zu sein, nicht jede Anbetungszeit, die lässt uns auch automatisch bei Gott ankommen. Vielleicht ist ein Grund auch der, der in unserer Gesellschaft so stark geprägt wird, der uns daran hindert, der, dass wir denken, wir müssten immer etwas tun. Und das verwechseln wir mit einem Wirken in der Vollmacht Gottes. Vielleicht hindert uns das daran, nahe bei ihm zu sein. Vielleicht sind wir mehr so Getriebene, die versuchen, in unserer Aktion Gott zu finden, die ihn aber darin leider nicht finden. Ein anderer Aspekt ist vielleicht auch das Bild, das wir von Gott haben und von uns selber. Vielleicht haben wir so das Bild, Gott ist sowas wie ein Arbeitgeber, der uns angestellt hat und ohne uns wird der Laden nicht laufen. Deswegen muss ich da mitmachen, muss ich da Aktion zeigen. Ich denke, es gibt viele Gründe, die uns davon abhalten, bei ihm zu sein. Vielleicht kann der ein oder andere mit diesem Begriff Sein in Jesus Christus auch gar nichts anfangen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch eine Horrorvorstellung, sich stundenlang vor ein Kreuz zu setzen, mit Gott zu reden oder in seiner Bibel zu lesen. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, Gott hat uns da eine wunderbare Möglichkeit gegeben. Jeder von uns hat eine ganz andere Prägung. Ist ein ganz anderer Typ. Und vielleicht lohnt es sich darüber nachzudenken, welche Form, Gott nahe zu sein, entspricht denn meiner Prägung? Und vielleicht, und ich weiß, der eine oder andere macht das auch so, ist die halbe oder dreiviertel Stunde, die ihr morgens zur Arbeit fahrt, eine ideale Gelegenheit, ihm näher zu kommen, indem wir eine gute Predigt hören, einen guten, wie nennt man das, Podcast, oder einfach uns einen Bibeltext anhören oder einfach in der Stille ihn suchen. Vielleicht ist eine andere Möglichkeit auch, wenn wir uns eine Auszeit nehmen, wenn wir vielleicht Wochenende haben oder Ferien oder Urlaub, auf einer Wanderung, einfach in einer gewissen Abgeschiedenheit diese Ruhe zu suchen und eine intensive Zeit mit Gott zu verbringen. Ihr merkt, die Möglichkeiten sind vielfältig. Hier kommt es nicht darauf an, zu kopieren, vielleicht, oh, der macht das super, das muss ich jetzt auch so machen, vielleicht ist das gar nicht unser Ding, sondern das Wichtige ist nicht zu kopieren, sondern zu kapieren und seinen Weg zu finden, Gott nahe zu sein. Es gibt nicht die eine Form, sondern es gibt viele unterschiedliche Wege, die uns zum Herrn Jesus führen. Und auch hier an uns die Frage, was für Gründe gibt es, die uns daran hindern? Und möchte ich weiterhin auf die Gemeinschaft mit Gott verzichten oder finde ich Möglichkeiten, vielleicht das, was mich hindert, zu überwinden? Liebe Geschwister, ihr habt gesehen. Und ich denke, dieser Text und die Gedanken, die drücken das aus. Der Herr wünscht sich, bei uns zu sein. Und wie sieht das bei uns aus? Wie hoch ist unser Level der Sehnsucht nach ihm? Wie sehr wünschen wir uns Gemeinschaft mit ihm? Wie sehr wünschen wir uns, in seinen Fußspuren zu leben, was letztendlich heißt, bei ihm zu sein? Ich denke, wir haben einen wunderbaren Helfer dafür, einen wunderbaren Schlüssel. Das ist der Heilige Geist, der uns hilft, diese Liebe und die Nähe Gottes zu suchen und zu erfahren. Und das ist das, was ich euch wünsche, was ich uns wünsche, dass wir lernen, aus der Fülle des Geistes zu leben und nicht uns letztendlich nicht von unserem eigenen Mangel bestimmen lassen. Amen.